Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir widmen uns heute mal den kulinarischen Facetten von Paris, basierend auf den Unterlagen, die Sie uns gegeben haben.
Ja, hallo, ein spannendes Thema.
Absolut. Wie schafft es diese Stadt, gleichzeitig so ein Hort großer, ja fast schon monumentaler Traditionen zu sein und doch immer wieder zu überraschen? Genau das wollen wir heute für Sie mal ein bisschen aufdröseln.
Gute Frage. Fangen wir doch mal historisch an, oder?
Ja, gute Idee. Die Quellen zeigen ja, dass die Pariser Gastronomie so im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte.
Richtig.
Stark geprägt natürlich von der opulenten Hofküche. Köche wie François Vatel hatten ja schon früher mit ihren Festmahlen Maßstäbe gesetzt. Das war ja, glaube ich, im 17. Jahrhundert schon.
Genau, Vatel war früher, aber das 19. Jahrhundert, das hat diesen Ruf dann wirklich zementiert.
Ah ja.
Diese Verbindung zur Haute Cuisine, zum Adel, die hat eben den Grundstein gelegt. Paris wurde so, ja, zum globalen Epizentrum der französischen Kochkunst.
Ein Status, der bis heute nachwirkt, stelle ich mir vor. Auch wenn sich sicher vieles verändert hat.
Absolut, das spürt man immer noch. Aber die Szene ist natürlich viel diverser geworden.
Das sieht man ja auch an den Orten, die Sie da in den Unterlagen gefunden haben. Da sind ja einige Legenden dabei.
Oh ja.
Nehmen wir mal La Tour d'Argent. Berühmt für seine nummerierte Ente, Canard au sang. Das ist ja schon fast Theater, nicht nur Essen.
Genau, ein echtes Stück Hochküchengeschichte. Ein Ritual.
Und dann als Kontrast das Bouillon Chartier. Auch ein historisches Monument, aber ganz anders. Das zeigt ja, dass Pariser Küche auch, naja, zugänglicher sein kann. Volkstümlicher fast.
Exakt. Diese Bandbreite ist eben typisch. Das sind nicht nur Restaurants, das sind ja fast schon Bühnen der Kulturgeschichte.
Ja.
Denken Sie an diese intellektuellen Treffs wie La Coupole oder La Closerie des Lilas am Montparnasse.
Stimmt.
Oder eben Orte wie Angelina in der Rue de Rivoli, berühmt für die dicke, heiße Schokolade.
Die angeblich schon Coco Chanel geliebt hat, habe ich gelesen.
Genau die Anekdote. Das erzählt halt Geschichten von verschiedenen Epochen, verschiedenen Milieus. Von der Haute Société bis zur Bohème.
Und diese Geschichten, die leben ja auch in den Produkten weiter, oder? Beim Käse zum Beispiel.
Ja. Käse ist ein gutes Stichwort.
Der Brie, klar, aus der Umgebung von Paris, den kennt man ja weltweit. Aber die Quellen sprechen von über 100 Pariser Sorten. Das hat mich überrascht.
Ja, das ist enorm. Darunter eben auch fast vergessene Sorten wie der Colomier, der ist ja dem Brie ähnlich, aber doch eigenständig. Oder der Frischkäse von Tambouliers, der wohl für Kuchen verwendet wird.
Interessant.
Und genau hier sieht man diese Spannung, von der Sie sprachen. Zwischen Weltruhm und, ja, manchmal auch Verlust.
Wie meinen Sie das?
Naja, während Brie globalisiert ist, ist die Produktion anderer Käse, nehmen wir den Brie au Port, das ist so eine Art gereifter Brie-Frischkäse, heute extrem limitiert, fast verschwunden.
Ah, okay.
Das zeigt halt, wie sich lokale Traditionen wandeln oder manchmal eben auch verschwinden, leider.
Was ich beim Durchsehen der Unterlagen auch besonders spannend fand, war die Geschichte vom Champignon de Paris.
Oh ja, der Champignon.
Ursprünglich im 17. Jahrhundert gezüchtet für Ludwig XIV. Als sehr empfindlicher, exklusiver Pilz.
Richtig angebaut in Gewächshäusern, glaube ich.
Ja, und die moderne Zuchtmethode, die wurde dann erst im 19. Jahrhundert entdeckt. In alten Steinbrüchen. Weil da die Temperatur und die Feuchtigkeit konstant waren. Genial eigentlich.
Absolut. Eine faszinierende Anekdote, die viel über Innovation erzählt. Und über die Nutzung von, ja, vorhandenen Ressourcen.
Aber heute ist das ja anders, oder? Der Name Champignon de Paris ist ja nicht geschützt.
Leider nicht, nein. Der Großteil der Pilze, die man unter diesem Namen kauft, kommt heute aus globaler Massenproduktion, oft aus China oder Polen.
Schade eigentlich.
Aber, und das ist das Spannende, es gibt wieder oder immer noch einige wenige Erzeuger in der Region Paris, die auf die traditionelle Höhlenkultur setzen. In diesen alten Kalksteinhöhlen.
Und schmeckt man den Unterschied?
Kenner schwören drauf. Die sollen fester sein, nussiger im Geschmack. Ist natürlich eine Nische, aber sie existiert.
Das ist ja nur ein Beispiel für regionale Produkte. Die Quellen nennen ja noch mehr. Die Cerise de Montmorency, also eine Sauerkirsche.
Genau, oder Spargel aus Argenteuil. Der war mal weltberühmt.
Und diese Pfirsichmauern, die Murs à Pêche von Montreuil, davon hatte ich schon mal gehört. Obst, das an sonnenbeschienenen Mauern gezogen wird.
Ja, eine beeindruckende Anbautechnik, um das Klima optimal zu nutzen. Das unterstreicht wirklich die Bedeutung des Umlands, der Île-de-France. Das war sozusagen der Bauch von Paris.
Verstehe.
Viele klassische Gerichte und Produkte haben ja hier ihre Wurzeln. Das gilt übrigens auch für Fleisch- und Wurstwaren.
Stichwort Jambon de Paris?
Zum Beispiel. Dieser gekochte Schinken. So simpel, aber so wichtig.
Ja, für den Croque Monsieur, klar. Oder einfach nur mit Butter auf eine Baguette. Mehr braucht's ja manchmal nicht.
Eben. Aber auch traditionelles Geflügel wie das Huhn aus Houdin hat da Tradition. Oder klassische Schmorgerichte. Hausmannskost sozusagen, wie Mirotton de Bœuf. Das ist ja eine Art Resteverwertung von gekochtem Rindfleisch mit Zwiebeln.
Klingt herzhaft.
Ist es auch. Und bei den Wurstwaren wird der Saucisson de Paris genannt, mit Knoblauch. Oder Pariser Blutwurst, Boudin noir.
Und das Escaloppe parisienne wird auch erwähnt. Das ist auch paniert, aber ohne Ei, oder? Nur in Mehl und Butter gebraten.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten. Aber ja, oft paniert und manchmal auch mit Champignonsauce serviert. Es ist halt diese Mischung, ne? Einfache Bistro-Klassiker wie das Entrecôte Bercy. Also Steak mit dieser Schalotten-Weißweinsauce und daneben eben traditionelle handwerkliche Spezialitäten.
Das prägt die Fleischküche, ja. Kommen wir zu was Süßem. Brot und Gebäck, ein Muss in Paris.
Unbedingt. Patisserie.
Klar, die Baguette, die ist ja fast schon ein Symbol. Aber auch die süßen Kreationen sind legendär. Viele basieren wohl auf Brandteig, Pâte à Choux.
Ja, und gehen auf den ganz großen Meisterkonditor zurück. Marie-Antoine Carême, der hat die Patisserie im frühen 19. Jahrhundert quasi revolutioniert.
Ah, von dem habe ich gelesen. Der hat in seiner Patisserie in Paris gewirkt?
Genau. Denken Sie an Kreationen wie Saint-Honoré, diese Torte aus Windbeuteln mit Karamell und Sahne.
Oh ja.
Oder Millefeuille, Opéra, Financier, diese kleinen Mandelküchlein. Vieles davon sind Eckpfeiler der französischen Backkunst und der Ursprung liegt oft in Paris, bei Carême und seinen Nachfolgern.
Und auch regionale Spezialitäten gibt es, wie die Brioche de Nanterre, eine Kastenbrioche.
Richtig. Dieses Erbe ist unglaublich reich.
Und wenn wir jetzt an typische fertige Gerichte denken, die man so in Paris isst, was nennen da die Quellen?
Also die Zwiebelsuppe, die Soupe à l'oignon gratiné, die fällt einem natürlich sofort ein. Der Klassiker nach einer langen Nacht.
Absolut. Warm, käsig, köstlich.
Dann aber auch, etwas rustikaler vielleicht, die Matelote d'Anguille. Das ist ein herzhafter Aaleintopf mit Rotwein. Eher selten heute, aber traditionell.
Aal. Interessant.
Und natürlich der Croque Monsieur. Der soll ja angeblich in einem Café am Boulevard des Kapuziner erfunden worden sein. Ob's stimmt, wer weiß, aber die Geschichte ist gut.
Passt ja zu Paris.
Das sind eben oft Gerichte mit viel Charakter. Tief verwurzelt in dieser Bistro-Kultur. Einfach, aber voller Geschmack und Geschichte. Das kulinarische Herz von Paris im Alltag sozusagen.
Eine letzte Sache hat mich dann doch noch überrascht in den Quellen. Weinbau. Mitten in Paris.
Ja, das ist ein fast vergessener Teil der Geschichte. Im 18. Jahrhundert war der Pariser Weinberg wohl der größte Frankreichs. Mit Reben sogar in Montmartre, aber auch in den Vororten wie Argenteuil oder Saint-Germain-en-Laye.
Wahnsinn! Der größte Frankreichs.
So heißt es. Die Qualität war aber wohl, naja, sagen wir mal, durchwachsen.
Ach!
Manche Weine waren sicher gut, vielleicht für den Hof bestimmt. Andere aber, wie der Wein aus Argenteuil, galten als eher minderwertig. Guy de Maupassant hat sich da wohl mal ziemlich spöttisch drüber geäußert.
Verstehe. Kopfwehwein vielleicht.
Könnte sein. Aber heute gibt es ja wieder kleine Weinberge, als Attraktion sozusagen, in Montmartre zum Beispiel. Und ein winziger Teil der Region gehört heute sogar offiziell zur Champagner-Appellation, ist aber wirklich nur ein kleiner Zipfel.
Faszinierend. Und Bier? Hatte das auch Tradition?
Ja, durchaus. Es gab große Brauereien, aber die letzte große Gallia hat wohl 1968 geschlossen. Lange Zeit war da nicht viel los. Aber seit etwa 2012 gibt es wieder eine richtige Mikrobrauereiszene, die diese Tradition wieder belebt. Die Brasserie de la Goutte d'Or zum Beispiel.
Schön, dass das wiederkommt.
Finde ich auch.
Gut, was nehmen wir also mit aus dieser Tour de Horizon? Die Pariser Küche ist, ja, ein unglaublich vielschichtiges Mosaik, oder?
Absolut. Königliches Erbe trifft auf bäuerliche Traditionen aus der Île-de-France.
Ikonische Bistros stehen neben weltberühmter Patisserie. Von diesen speziellen Höhlenchampignons bis zur nummerierten Ente, eine Stadt voller kulinarischer Kontraste.
Ja, und diese Analyse, dieser Blick in die Quellen, zeigt doch schön, wie sehr Geschichte, Geografie und auch Innovation die Esskultur hier geformt haben und immer noch formen.
Stimmt. Vieles ist weltbekannt, klar. Aber Details wie eben die Herkunft des Champignon de Paris oder diese fast vergessene Weinbaugeschichte, die werfen doch ein neues Licht auf das, was wir über Paris zu wissen glauben.
Genau. Es gibt immer noch was zu entdecken.
Und damit geben wir die Frage mal an Sie weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie das nächste Mal durch Paris gehen oder vielleicht auch nur davon träumen, wo entdecken Sie vielleicht abseits der bekannten Pfade die Spuren dieser reichen, dieser vielschichtigen kulinarischen Geschichte? Vielleicht in einer ganz kleinen, versteckten Bäckerei, auf einem Wochenmarkt, beim Anblick einer alten Pfirsichmauer in einem Vorort oder ja, vielleicht sogar bei einem Glas Wein von einem wiederbelebten Pariser Weinberg. Stoff zum Nachdenken.